Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Der Nachlass von Leni Riefenstahl, Hitlers Propagandafilmerin, wird in Berlin umfassend aufgearbeitet, unter anderem von einem deutsch-sudanesischen Forscherteam, das Riefenstahls Fotografien der indigenen Nuba-Gemeinschaften neu betrachtet und hinterfragt. Unser erstes Thema. Dann sind wir in der Berliner Volksbühne bei einem neuen Theaterabend von Fabian Hinrichs und seiner Frau, der Psychotherapeutin Anna Hinrichs. Das Berliner Architekturbüro Peter Grundmann bekommt den DAM-Preis für Architektur 2026. Wir stellen das Siegerprojekt vor und sind bei einer Ausstellung, in der trifft neue Mode auf alte Meister. Der Nachlass der umstrittenen NS-Filmemacherin und Fotografin Leni Riefenstahl, der ging 2018 als Geschenk an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. 700 Kisten voller Foto- und Filmbestände, Manuskripte, Briefe, unzählige weitere Dokumente, viele Bücher. Nach und nach wird das Material von der Staatsbibliothek zu Berlin, der Kunstbibliothek, dem Ethnologischen Museum und der Stiftung Deutsche Kinemathek erforscht. Wir haben immer wieder mal darüber berichtet. Seit heute aber gibt es neue Forschungsergebnisse. Es geht um rund 10.000 Fotos, die Riefenstahl in den 1960er und 70er Jahren im Sudan gemacht hat, insbesondere über die indigenen Gemeinschaften der Nuba. Riefenstahl hatte die Bilder in mehreren Büchern veröffentlicht, doch im Kontext postkolonialer Debatten müssen sie vollständig neu betrachtet und kritisch hinterfragt werden. Ich konnte kurz vor der Sendung mit Marion Ackermann sprechen, der Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Guten Abend, Frau Ackermann.
Ja, guten Abend.
Die Aufarbeitung des umfangreichen Riefenstahl-Nachlasses, das ist ja eine riesige Herausforderung für die beteiligten Institutionen. Riefenstahl, Hitlers Propagandafilmerin. Worin sehen Sie denn die größte Chance bei der Aufarbeitung dieses Nachlasses?
Also ich denke erstmal, dass es eine große gesellschaftliche Bedeutung hat, auch einfach für Deutschland vor dem Hintergrund der eigenen Geschichte des Landes. Dieser Nachlass, der ist eine echte Herausforderung, weil es natürlich auch darum geht, dass man diesen Blick von Leni Riefenstahl hinterfragt. Man muss sich vorstellen, sie hat ihren Nachlass gewissermaßen selbst kuratiert. Ja, sie hat genau entschieden, wie ihr Nachleben sein soll. Und da müssen wir zum Beispiel dran. Wir müssen das hinterfragen. Auch die Frage, wie sie den Blick auf die von Ihnen erwähnten Nuba gerichtet hat. Also ist dieser Blick also gekennzeichnet worden von rassistischen Einstellungen? Also wie hat sie sie gesehen? Wie hat sie sie aufgenommen? Und gleichzeitig fragen wir auch, kann man sowas eigentlich dann ausstellen? Sollen wir das sozusagen fortsetzen? Oder ist das nur für Forschende und ist es nur für die Menschen von dort, eben die Nachfahren? Ja?
Dann nähern wir uns mal den Antworten auf die Fragen, die Sie formulieren. Also beim heute vorgestellten Projekt über die Nuba-Fotografien, da war das Forschungsziel ja klar formuliert. Es sollten Perspektiven der Nuba-Communities mit einbezogen werden. Welche neuen Kontexte wurden denn durch dieses gemischte deutsch-sudanesische Team sichtbar? Also was sehen die Nuba-Angehörigen unter Umständen, was der westliche Blick vielleicht nicht ausreichend erfasst?
Also für die Nuba, die noch leben und die Leni Riefenstahl noch kannten, aber auch für deren Nachfahren, war es von großer Bedeutung, überhaupt Dokumente zu haben über ihre Vorfahren. Und sie hat ja so oft in Situationen fotografiert, wo man Rituale sehen konnte. Aber sie haben ganz klar gesagt, dass sie nicht wollen, dass sie zum Beispiel nackt gezeigt werden. Also sie hatten ihre eigenen Vorstellungen, wie sie erscheinen wollen öffentlich. Aber es war doch durchaus auch von Freude und Wiedererkennen geprägt und hat eine Bedeutung für sie. Sie wissen ja auch, da ist ja Krieg in dem Land und sie sind ja verfolgt und es ist durchaus, und es macht eben diese Ambivalenz aus, es ist durchaus von Bedeutung und deshalb hat man durch Einbeziehung der Perspektiven jetzt erstmal eine Website errichtet, eine Homepage, wo man nachschlagen kann zu bestimmten Kategorien und sich Stück für Stück dieser Komplexität annähert.
Unter dem Dach der Stiftung Preußischer Kulturbesitz dreisprachig, Deutsch, Englisch und Arabisch. Und was kann man nach den jetzigen Ergebnissen sagen? Was für einen Blick zeigt sich in den Bildern von Leni Riefenstahl von den Nuba?
Es ist sehr unterschiedlich. Also es ist schon sehr ästhetisierend, wie insgesamt im Werk von Leni Riefenstahl. Es sind natürlich auch sehr viele Aktaufnahmen dabei. Es sind eben diese Tänze, diese Rituale sehr stark vertreten, aber auch Einzelporträts. Und man muss gucken, wie man die eben dann die Zusammenhänge auch erscheinen lässt und sie nicht so sozusagen isoliert betrachtet. Ja.
Wir haben gerade schon die neue Website zu diesem Thema angesprochen. Für wen ist die zugänglich? Was kann man dort sehen?
Eigentlich hätten wir am liebsten natürlich die Sprachen noch viel mehr gezeigt. Es sind nämlich die Nuba, da sind 50 verschiedene Sprachen vertreten. Wir haben uns quasi auf Arabisch geeinigt als eine relativ neutrale Sprache in dem Land, die von vielen beherrscht wird. Zugänglichkeit ist extrem wichtig und es wird aufgefächert nach verschiedenen Kategorien. Also es sind zwei Dörfer und Ortschaften besucht worden, wo man eben dort die Menschen mit einbezogen hat, die auch zum Teil unterschiedliche Vorstellungen hatten. Also es ist sehr fein differenziert und jede einzelne Stimme zählt auch und ist wichtig. Also diese Dezentralisierung des Blicks, das ist das Motto dieses Projekts gewesen. Weg von Riefenstahls Blick, eine Dezentralisierung und Auffächerung.
Sie haben gerade schon den Bürgerkrieg im Sudan angesprochen. Wie konnte da jetzt so ein deutsch-sudanesisches Team sich überhaupt finden und zusammenarbeiten?
Es war extrem schwierig. Bestimmte Regionen waren auch nicht oder nur so schwer zugänglich. In einem anderen Teil ging es etwas leichter. Also es war eine Riesenherausforderung und es hat sich ja auch nochmal verschärft seit einiger Zeit. Aber ja, es ist dann doch gelungen.
Im Mai wird es in Berlin außerdem eine Sonderausstellung geben, in der sich Studierende der Universität der Künste kritisch mit dem Nuba-Material auseinandersetzen. Und zwar sind die aus dem Masterstudiengang Kunst im Kontext. Was lässt sich über dieses Projekt schon sagen?
Also das finde ich unglaublich spannend, weil es ja auch um die Frage geht, ja, wie stellt man solche Inhalte, so ein toxisches Erbe, wie kann man das ausstellen? Soll man es überhaupt ausstellen? Diese Forschergruppe, die da dran sitzt von Studierenden, die haben selber einen unterschiedlichen Zugang. Einige kommen auch aus dem Land. Und sie werden eine Pop-up-Ausstellung machen, auch ein sehr experimenteller Ansatz, um quasi prozessual so einen Versuch zu öffnen, wie man überhaupt damit umgehen kann. Es ist ganz klar, es ist eben Kunst und Kontext. Es ist keine Kunst, die man rein auf ihrer ästhetischen Ebene zeigen kann, sondern man muss sie kommentieren, man muss sie brechen, man muss sie eben mit Texten versehen. Und ja, ich persönlich finde auch interessant, dass ja es so ein Extremkontrast besteht zwischen kultureller Bildung und politischer Bildung. Politische Bildung sagt, man darf nicht verführen, rein neutral zeigen. Und kulturelle Bildung hat eigentlich ganz andere Methoden, Sinnlichkeit der Räume und so. Also es wird um nichts Geringeres gehen, als vielleicht auch eine ganz neue Form des Ausstellens uns vor Augen zu führen, wie man mit solchen Inhalten die Menschen konfrontieren kann.
Erste Forschungsergebnisse von der Aufarbeitung des Leni-Riefenstahl-Nachlasses durch die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, deren Präsidentin ist Marion Ackermann. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Frau Ackermann.
Ja, danke.
Vor 2 Jahren gab es an der Berliner Volksbühne die letzte Premiere des kurz danach verstorbenen Theatermachers René Polesch. Ja, nichts ist okay. Ein gefeiertes Solo des Schauspielers Fabian Hinrichs und die letzte einer Reihe von Produktionen, die Hinrichs und Polesch gemeinsam entwickelt hatten. Das waren immer sehr persönliche Stücke über das Leben und Denken und Lieben eines überforderten, neurotischen Großstädters, der nach Sinn und Bindung sucht und die, ja, auseinanderfallende Wirklichkeit beklagt. Und genau da macht Fabian Hinrichs jetzt wohl weiter. Diesmal hat er sein Solo allerdings gemeinsam mit seiner Frau entwickelt, der Psychotherapeutin Anne Hinrichs. Irgendwas ist passiert, heißt der Abend, und André Mumot kommt direkt aus der Premiere. Guten Abend.
Guten Abend.
Auf der Homepage der Volksbühne, da kann man einen heftigen Beziehungsdialog eines Paares lesen, aber Hinrichs steht wohl wieder allein auf der Bühne, oder?
Ja, das stimmt. Er steht alleine auf der Bühne. Er spielt alleine das Paar. Das hat er auch schon mal ausprobiert in diesem letzten Polish-Abend. Ja, nichts ist okay. Da hat er auch schon so verschiedene Bewohnerinnen und Bewohner einer WG angespielt. Immer immer die Rolle gewechselt. Das macht er heute Abend oder hat heute Abend sehr konsequent gemacht und beide gespielt, Paul und Claudia, dieses Paar, was da im Mittelpunkt des Abends steht. Tritt also immer so ein bisschen ein paar Schritte nach links oder nach rechts und dann spricht eben Claudia Paul an oder Paul Claudia. Aber im Grunde ändert sich ansonsten an seinem Spiel eigentlich gar nicht so viel.
Spricht an ist gut. Ich glaube, die schreien sich mehr an.
Das stimmt.
Um welche Themen kreist der Mann diesmal? Was sind Gründe für seine Krise?
Ja, das ist gar nicht so einfach festzustellen. Vor allen Dingen sind die Gründe für diese Beziehungskrise sehr kompliziert zu durchschauen. Aber es wird sich auch gar nicht so richtig die Mühe gemacht, das zu erklären. Offensichtlich haben Paul und Claudia sich mal sehr stark ineinander verliebt. Das ist Jahre her. Übrigens an dem Abend, als das Fukushima-Unglück passiert ist, weil die Weltgeschichte spielt sehr stark hinein in diese Beziehungskonflikte. Aber wo deren Problem liegt, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich nicht verstanden. Es hat mich auch gar nicht so sehr interessiert. Gerade am Anfang des Abends, wenn dieser große Beziehungsstreit aufgeführt wird, ist das eine ziemlich unsympathische Sache. Das klingt so.
Du interessierst dich nicht! Du redest nur von dir und wie du dich fühlst, wie sich andere mit dir fühlen oder deinetwegen fühlen müssen. Darüber denkst du nicht nach, weil du so auf dich und deine Gefühle beschränkt bist. Deswegen merkst du auch nicht, was du mir antust. Jetzt zerstöre ich. Jetzt breche ich ab. Jetzt lasse ich dich hängen. Jetzt scheiße ich auf dich. Jetzt schreie ich all die Verletzungen in dich zurück.
Ja, also man hört schon, da ist eine große Aggression vorhanden, übrigens bei beiden BeziehungspartnerInnen, Partnern. Man kann das nicht so wirklich durchschauen, wer da wen weswegen verletzt hat, aber sie sind nicht gut drauf. Das steht auf jeden Fall fest.
Wie haben Fabian und Anne Hinrichs das jetzt inszeniert? Also es gibt wohl, so sieht man es auf der Homepage, wie bei der Vorgängerproduktion wieder so ein Bühnenhaus. Knüpft das an den reduzierten Polish-Stil an oder zeigt sich da jetzt was Neues?
Also erstmal muss man sagen, dieser Abend sieht aus, so aus, als könnte er ein René Polish-Abend sein. Und das hat viel mit der wirklich tollen Bühne von Nina von Mecho zu tun. Die hat in der Tat ein Haus gebaut auf diese Bühne, wo sich die einzelnen Stockwerke so ineinander schieben. Das Dach wird abgehoben, dann gibt es noch eine kleine Garage. Und dann gibt es aber auch schon so eine Plakatwand mit politischen Plakaten, mit Merz drauf, dem Melania-Trump-Film, der wird da beworben. Es ist auch ein Bild von René Polish zu sehen. Er wird auch einmal sozusagen erwähnt an diesem Abend. Und es gibt so eine Werbetafel, wo aktuelle Werbefilme laufen, die die ja, großen Konsumprodukte unserer Zeit darstellen. Und da merkt man auch schon, auch dieses Bühnenbild hat eine Aussage, es hat eine Message, wie dieser gesamte Abend. Er ist nämlich sehr, sehr kritisch, zeitkritisch. Ein Abend, der mit uns hart ins Gericht geht, mit unserer Wohlstandsgesellschaft.
Ja, ist das jetzt was für einstige Polish-Fans? Und die, kann man die noch bei der Stange halten oder ein neues Publikum dazugewinnen?
Also ich glaube schon, dass die Fans der Fabian Hinrichs René Polish-Abende heute durchaus auch auf ihre Kosten gekommen sind. Natürlich auch wegen der in gewisser Weise virtuosen Darstellerkunst von Fabian Hinrichs. Es gab auch, um das schon mal vorauszunehmen, es gab Standing Ovations am Schluss und so ein Glücksgefühl. Da ist wieder so eine Volksbühneninszenierung mit Fabian Hinrichs. Er beklagt das Leben, die Beziehungen, alles, was so schief läuft in unserer Welt. Aber ich zumindest muss sagen, dass ich einen großen Unterschied wahrgenommen habe zu Polishs großer Kunst. Und ich muss auch wirklich sagen, ich habe ihn vielleicht noch nie so sehr vermisst wie an diesem heutigen Abend in der Volksbühne. Weil die Leichtigkeit, die Polish solchen Stoffen und auch diesen Abenden mit Fabian Hinrichs gegeben hat, die hat dann heute doch gefehlt. Weil hier wird moralisch-pädagogisches Theater gemacht. Wir erleben ein Paar, das sich darüber streitet, was für einen Salat es zum Abendessen geben soll und wie sie ihre Küche renovieren möchten oder nicht möchten. Und das wird unterbrochen durch Gewehrsalven, durch Kriegsimpressionen, die über die Tonspur eingespielt werden. Es wird mit größter Plumpheit immer wieder darauf hingewiesen, dass diese Figuren nicht sich damit auseinandersetzen wollen, wie die Situation in Gaza aussieht, wie die Situation in der Ukraine aussieht. Sie nehmen das wahr, aber sie wissen offensichtlich nicht, was sie damit zu tun haben. Und während René Polisch mit diesen zweifelnden Gegenwartsfiguren immer sehr liebevoll umgegangen ist, auch mit ihrem Scheitern, auch mit ihrer Kümmerlichkeit, auch mit ihrer Ahnungslosigkeit, immer mit so einer gewissen Liebe das porträtiert hat, werden diese Figuren heute von Fabian Hinrichs wirklich vorgeführt. Mit einer großen, ja, mit einem Abscheu hat man schon das Gefühl, werden diese Figuren da auf die Bühne gebracht von ihm, auch manchmal mit leiseren, nachdenklicheren Tönen. Aber gerade diese Konfrontation, wir gucken vorm Schlafengehen American Psycho und dann wird plötzlich eingespielt, wie die in Trümmern liegende Welt der Kriegsgebiete aussieht. Dieses permanente Konfrontieren von Menschen, die ihren Alltag leben und dann nicht offensichtlich bereit sind, irgendwas gegen die Katastrophen der Welt zu tun, das wird sehr eindeutig moralisch hier auf die Spitze getrieben.
Das entspricht ja auch eigentlich gar nicht so dem Zeitgeist, oder?
Ich habe auch nicht das Gefühl, dass unser großes Problem darin besteht, dass jetzt vor allen Dingen gerade Intellektuelle, die die Volksbühne besuchen, die Augen abwenden von den Krisengebieten. Hm. Und dieses Hilflosigkeits- und Hoffnungslosigkeitsgefühl, was da artikuliert wird, das muss eigentlich auch ernst genommen werden, finde ich. Und es muss nicht unbedingt dazu führen, dass man sich über diese Figuren auch lustig macht, auf eine unangenehme Weise, wie ich fand heute. Und vor allen Dingen, es gibt nichts Konstruktives. Es wird nicht zu einem politischen Aktivismus aufgerufen. Es wird nicht gezeigt, wie kann man sich moralisch verhalten, wie kann man vielleicht auch diesem Konsumterror etwas entgegenhalten, wie kann man sich Hilfsorganisationen anschließen. Ich meine, wenn man schon die ganze Zeit so moralische Urteile da fällt auf der Bühne, dann könnte man ja auch was anderes anbieten. Nichts davon findet statt, außer Larmoyanz, ehrlich gesagt.
Irgendetwas ist passiert, die neue Produktion von Fabian und Anne Hinrichs an der Berliner Volksbühne, und die erste Rezension im Deutschen Feuilleton, die gab es bei Fazit von André Momot. Wir wollen aber noch kurz weitersprechen, denn am Abend erreichte uns die Nachricht, dass die Hollywood-Schauspielerin Catherine O'Hara mit nur 71 Jahren gestorben ist. Den meisten hierzulande wahrscheinlich bekannt als Mutter von Kevin allein zu Haus. In den USA sorgte die Nachricht heute für wirklich überall Breaking News. Welche Bedeutung hat diese Schauspielerin?
Ja, es ist schon eine Ikone. Das ist ja ein Wort, was sehr häufig verwendet wird und oft auch zu Unrecht. Aber sie hat wirklich etwas geschafft in den letzten Jahren, was herausragend ist, nämlich im Fernsehen mit verschiedenen Serien, aber vor allen Dingen mit der Serie Schitt's Creek, zu einer Charakterkomikerin zu werden, die wirklich eine ungeheure Liebe empfangen hat vom Publikum. Man muss das vielleicht kurz erwähnen, dass sie schon sehr lange in Filmen und in Fernsehserien zu sehen war. Sie hat mit Improvisationstheater angefangen, hat dann in einer kanadischen Sketch-Comedy-Show große erste Erfolge erzielt. Sie war in Beetlejuice von Tim Burton dabei. Da hat sie so die erste ihrer schrillen, skurrilen, außergewöhnlichen Mütterfiguren gespielt. Und dafür ist sie eben bis zu ihrem Tod bekannt und geliebt geblieben. Da ist die Mutter von Kevin allein zu Hause, die jetzt eine relativ normale Mutter ist im Vergleich zu den Rollen, die sie sonst gespielt hat. Aber insbesondere war es dann eben die Serie Schitt's Creek von 2015 bis 2020 gab es die kanadische Fernsehserie. Sie hat 2020 dafür den Emmy gewonnen. Und da spielt sie eben die ehemalige Soap-Darstellerin Moira Rose, die zusammen mit ihrem Mann von Eugene Levy gespielt, in die kleine Stadt Schitt Creek ziehen muss, ihren Wohlstand verliert und plötzlich sich in einem völlig anderen Milieu bewegen muss. Dieser Kontrast, den hat sie wirklich mit großer Komik ausgespielt. Ihre One-Liner sind wirklich legendär, ihr sarkastischer Humor, den sie in dieser Serie ausspielen konnte. Aber vor allen Dingen, wie sie die Mutter des schwulen Sohnes von Daniel Levy gespielt, angelegt hat. Da ist sie wirklich zu einer Identifikationsfigur geworden. Ich glaube, für ganz viele queere Menschen überall auf der Welt, auch in Deutschland übrigens, wo die Serie auch sehr erfolgreich war und ist, da hat sie einfach so eine chaotische, wilde Energie, was Campes, was völlig Exaltiertes, aber gleichzeitig so eine Wärme, so etwas extrem Liebenswürdiges gehabt. Und das begleitete sie eigentlich in ihrer gesamten Karriere, auch bei Kevin. Macaulay Culkin hat heute online gepostet, Mama, I thought we had time, I love you. Das fand ich auch sehr berührend. Also sie hat auch wirklich, glaube ich, mit den Menschen, mit denen sie zusammengearbeitet hat, in den Serien und den Filmen, hat sie eine enge Verbindung gehabt. Und diese Warmherzigkeit, diese Mütterlichkeit und dieser verrückte, unvergessliche Humor, der hat sie wirklich auch privat offenbar ausgezeichnet. Und es ist eine großartige, wirklich großartige Charakterkomikerin, die wir da heute verloren haben.
Und wir haben gleichzeitig noch Streaming-Tipps für die kalten Nächte dieses Wochenendes.
Ja, es lohnt sich. Es lohnt sich eigentlich fast alles von ihr anzuschauen, weil sie immer eine besondere Wärme und einen besonderen Ton in ihre Rollen reingebracht hat.
Die Hollywood-Kino- und Serienschauspielerin Catherine O'Hara ist mit 71 Jahren gestorben. Danke, André.
Sehr gern.
Und wir kehren nochmal ins Theater zurück, und zwar geht's jetzt nach Leipzig. Künstlerisch innovativ, mit einer klaren Vision von zeitgemäßer Führung und pragmatischem Blick auf die begrenzten Ressourcen. So hat Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennecke heute die neue Intendanz am Schauspiel Leipzig vorgestellt. Ab der Spielzeit 2027-28 übernimmt das dort das jetzige Leitungstrio vom Theater Magdeburg. Ein echter Coup, denn in Magdeburg wurden die drei mit Preisen überschüttet. Nun soll der Erfolg auf einer der größten Sprechtheaterbühnen im Osten Deutschlands fortgesetzt werden. Wofür steht das Trio? Die Einschätzung unseres Theaterredakteurs Janis Elbira.
Drei Menschen teilen sich einen Job und viele sind begeistert. In der Theaterwelt gelten Kollektivleitungen weiterhin als besonders fortschrittlich, obwohl sie in Wahrheit oft scheitern und im Zwist auseinandergehen. Aber eben nicht in Magdeburg. Clara Weide, Bastian Lomsche und Clemens Leander, die sich schon aus Studienzeiten kennen, haben dort seit 2022 ohne jeden öffentlichen Knatsch gleichberechtigt die Schauspielsparte geleitet. Und mehr noch, sie haben das kleine Haus mit seinen gerade mal 200 Plätzen im Hauptsaal ganz nach oben gespielt. Es gab eine Einladung zum Berliner Theatertreffen und als Krönung die Wahl zum Theater des Jahres 2025. Nun also der Wechsel nach Leipzig, wo man sich von dem neuen Leitungsteam eine echte Auffrischung nach der dann 14-jährigen Intendanz von Enrico Lübbe verspricht. Allerdings wird man von den Magdeburgern an den richtigen Stellen auch ein gutes Stück Kontinuität erwarten dürfen. Enrico Lübbe hat gerade in der kleinen Spielstätte Diskothek über die Jahre viele Uraufführungen gezeigt und AutorInnen gefördert. Für solche Entdeckungen steht auch das Magdeburger Team, hat es aber gleichzeitig geschafft, selbst Regielegenden wie Andreas Kriegenburg oder den Schauspielstar Charlie Hübner für Arbeiten in Magdeburg zu gewinnen. Allein das spricht auch für echtes Überzeugungstalent. Und das Magdeburger Publikum hatten Weide, Lomsche und Leander auch schnell mit im Boot. Mit Hits wie Jan Friedrichs gefeierter Blutbuchadaption, immer wieder klugen Auseinandersetzungen mit Ost und West, mit Themen aus der Region und großen Abenden für das ganze Ensemble. Die Auslastung liegt in Magdeburg inzwischen auf Rekordniveau. Das sind alles Qualitäten, die in Leipzig gut ankommen dürften. Allerdings werden die Neuen hier einiges hochskalieren müssen. Das Leipziger Schauspiel ist im Vergleich zu Magdeburg ein echter Koloss mit 670 Plätzen, auf die ein traditionell kritisches und erfahrenes Kulturpublikum gelockt werden will. Die Aufmerksamkeit muss im kulturell verwöhnten Leipzig jeden Abend neu gewonnen werden. Hier werden Clara Weide, Clemens Leander und Bastian Lomsche zudem anders als in Magdeburg nicht mehr für ein unkonventionelles Leitungsexperiment stehen, dem man eine gewisse Bewährungszeit gerne einräumt. Die Erwartungen sind nämlich jetzt schon groß, aber die Skeptiker bleiben bislang auffallend leise. In Magdeburg wurde eben tatsächlich gutes, selbstbewusstes und zugewandtes Theater gemacht. Vieles spricht dafür, dass es damit ab dem nächsten Jahr auch in Leipzig weitergeht.
Das Magdeburger Intendanztrio wechselt also gemeinsam ans Schauspiel Leipzig. Janis Elbira kommentierte.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Dreharbeiten für das NDR-Satiremagazin Extra 3 in Grönland haben dort für Empörung gesorgt. Der deutsche Kabarettist Maxi Schafroth hatte in der Hauptstadt Nuuk eine US-Flagge hissen wollen für einen Film, in dem es um die US-Ansprüche auf Grönland ging. Er wurde daran gehindert, ein Bußgeld wurde fällig. Mittlerweile haben sich Schafroth und der NDR entschuldigt. Ziel der Satire seien nicht die Menschen auf Grönland gewesen. Friedrich Küpersbusch sagte im Deutschlandfunk Kultur, Satire müsse immer nach oben treten.
Satire darf lustig sein und die Richtigen treffen. Von daher hätte ich, glaube ich, schon in der Redaktionskonferenz gesagt, es ist echt lustig, was zu machen, was Donald Trump schon 300 Mal als KI-Fälschung in die Welt gesetzt hat. Und wen treffen wir damit? In beiden Fällen null. Ich hätte es sehr lustig gefunden, nach Mar-a-Lago zu gehen, die grönländische Fahne zu hissen und zu sagen, ich bin der grönländische Verteidigungsminister und Grönland braucht diesen Golfplatz für seine Sicherheit.
Der Autor und Journalist Friedrich Küpersbusch. Die BBC hat Nachholbedarf bei der Berichterstattung über Arbeiter und Menschen außerhalb von London. Das geht aus einer Studie hervor, die die britische Rundfunkgesellschaft in Auftrag gegeben hat. Generell sei die Berichterstattung über die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen authentischer und ausgewogener als vor einigen Jahren. Allerdings tendiere die BBC dazu, sich beim Thema Vielfalt auf ethnische Zugehörigkeit, Behinderung und weibliche Repräsentation zu fokussieren. Den Themen Geografie und soziale Klasse werde dagegen zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. In New York erinnert jetzt eine riesige Kunstinstallation an die getöteten Kinder von Gaza. An der Wall of Tears sind über 18.000 Namen verzeichnet, dazu einzelne Geschichten und Fotos. 15 Meter lang und 3 Meter hoch ist das Freiluftwerk in Brooklyn. Im Interview mit dem Guardian sagte der Künstler Phil Bueller, er wolle das Ausmaß klarmachen. Auch wenn das Werk naturgemäß unvollendet bleibe, da immer noch getötete Kinder hinzukämen. Bueller hatte schon vorher riesige Wandgemälde entworfen, darunter Wall of Lies, das mehr als 20.000 Lügen von US-Präsident Trump während seiner ersten Amtszeit zeigt. Auch das Werk Leere Betten, das die Entführung tausender ukrainischer Kinder durch Russland erzählt, stammt von ihm.
Seit 2007 vergibt das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt am Main jährlich den DAM-Preis für herausragende Bauten in Deutschland. Und in diesem Jahr wird damit ein Berliner Projekt ausgezeichnet, das Zentrum für Kunst und Urbanistik im Stadtteil Moabit, entworfen von dem Berliner Büro Peter Grundmann. Unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau hat das Verfahren genau beobachtet. Hallo, guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Worauf beruht eigentlich das so schnell gewachsene Ansehen dieses DAM-Preises?
Na, ich denke ganz wesentlich darauf, dass es einfach Spaß macht, da sozusagen mitzumachen. Weil das Deutsche Architekturmuseum, das wählt tatsächlich selbst aus und fragt die Architektenkammern der Bundesländer, dass die weitere Projekte dazu beisteuern. Also man kann sich nicht selber vorschlagen, wie bei ganz vielen anderen Architekturpreisen. Und dann sucht eine wirklich großartig besetzte Jury aus Architekten, Planerinnen, Architekturkritikerinnen etc. Die suchen eine Shortlist aus. Und die wird auch öffentlich gemacht, sofort. Das sind in diesem Falle 25 Projekte gewesen. Da gibt es eine Diskussionszeit, da kann man mitmachen. Und da gibt es eine Finalisierung von 5 Teilnehmern, in diesem Falle jetzt. Das wird wieder der Öffentlichkeit vorgestellt, kann man wieder breit debattieren, wenn man will. Und dann gibt es eben am Ende eine Siegerarbeit, die da herausgefiltert wird. Und das ist das eine. Es macht einfach Spaß, sozusagen diesen Prozess zu verfolgen. Das andere ist, und das ist auch sehr besonders, es geht nicht um die Architekten und Architektinnen, sondern es geht um die Projekte. Das heißt, es werden bestimmte Projekte ausgewählt, von denen die Jury der Meinung ist, die sagen etwas über unsere Zeit aus.
Naja, und was ist jetzt das Besondere an diesem Projekt von Peter Grundmann, dem Zentrum für Kunst und Urbanistik?
Ja, das muss man sich am Anfang wirklich tatsächlich erstmal fragen. Das ist nämlich ein ganz kleines Projekt und es ist gar nicht groß auffallend. Also es ist keine pathetische Großarchitektur oder irgendwie eine völlige Veränderung der Stadt. Das ist eigentlich eine alte Lagerhalle eines ehemaligen Güterbahnhofs in Moabit. Der ist schon seit vielen Jahrzehnten stillgelegt. Diese Halle rottete so vor sich hin bis etwa 2012 und wurde dann zu einem Kulturzentrum umgenutzt. Das hat man ja in den 1990er Jahren schon viel gemacht, aber dann jetzt eben auch mal 2012, um auch Künstlerinnen und Künstler einzuladen, in Berlin mal zu arbeiten, in so einer Art Stipendienverfahren. Und es soll immer darum gehen, wie gestalten wir unsere Städte und unser Land in Zukunft um. Und da hat diese Halle jetzt einfach mal eine Verstetigung nötig gehabt. Und dafür wurde eben, und das ist das Tolle von Herrn Grundmann, ein Entwurf gemacht, dass die ganze alte Halle stehen bleiben konnte. Also die ganzen Wände stehen noch. Nur das Dach wurde abgeräumt. Das war so eine Primitivkonstruktion aus Holz und Dachpappe. Mhm. Und dann kam außenrum eine Art Eisengerüst oder Stahlgerüst, um es genau zu sagen. Es wurden riesige Fenster eingerichtet. Es ist wunderbar hell in dem ganzen Gebäude. Es gibt so leichte, zarte Außentreppen und eine neue Außenterrasse und gibt auch quasi Veranda-ähnliche Räume. Das ist Ganze ist ein Musterbeispiel für gelungenes Weiterbauen.
Ja, ja. Ist das denn auch nachhaltig?
Nachhaltig behaupten auf jeden Fall mal die Architekten. Ich denke, es ist insofern nachhaltig, weil es das Gebäude, das dort stand, also diese Lagerhalle, ja zumindest für eine gewisse Zeit weiter gerettet hat. Das heißt, da spart man schon mal graue Energie ein. Und vor allem ganz wichtig ist, diese gesamte Architektur, die jetzt dazugekommen ist, die kann materialsauber ganz leicht wieder auseinandergelegt werden. Das heißt, man kann das Material danach weiter benutzen. Und das ist ein Riesenaspekt in Deutschland, wo unglaubliche Mengen von Baumüll entstehen, der einfach auf Halden entsorgt wird, dass man das Material weiter benutzen kann, das jetzt verarbeitet wird. Insofern denke ich schon, ja, das ist ein sehr nachhaltiges Projekt.
Und eben dieses Weiterbauthema, ne?
Ja, es ist das große Thema unserer Zeit, ganz klar. Allerdings muss man leider auch immer wieder konstatieren, obwohl wir so viel über den Klimawandel debattieren, obwohl wir so viel über Nachhaltigkeit und Energieverbrauch debattieren, und das ist ja, ist es immer noch nicht wirklich in der Öffentlichkeit verankert und auch nicht in der Architekturwelt. Dabei muss man sagen, dass der Preis des Deutschen Architekturmuseums ganz, ganz früh angefangen hat mit solchen Projekten. Also zum Beispiel erhielt 2010 schon David Chipperfield den Preis für den Weiter- und Wiederaufbau des Berliner Neuen Museums. Das ist inzwischen eines der berühmtesten deutschen Bauprojekte des letzten Vierteljahrhunderts überhaupt. Oder 2011 der Umbau des Dresdner Kulturpalasts durch das Hamburger Büro GMP, das eben gezeigt hat, man kann auch die Moderne weiterentwickeln. Man ist nicht festgelegt auf die Formen. Aber trotzdem, das ist immer noch nicht richtig verankert. Das kann man auch daran sehen, dass von den bisher vergebenen DAM-Preisen, also Preise des Deutschen Architekturmuseums, das sind etwa 20 gewesen, überhaupt nur insgesamt 13 an Neubauten gegangen sind,
ja,
und die anderen nur bei einer sehr großzügigen Interpretation als Umbauten oder Weiterbauten zu betrachten sind.
Gucken wir noch kurz auf die anderen vier Finalisten. Waren die auch interessant?
Die waren sehr interessant, aber alles Neubauten. Also genau, was das übliche Schema ist. In Köln zum Beispiel ein ganz tolles Hinterhofhaus von Aretz Dürk aus 32 vorgefertigten Holzmodulen, das sind fast so containerartige Teile gewesen, zusammengesetzt. Innerhalb von 10 Tagen sind da 7 Wohnungen entstanden, was irrwitzig schnell ist. Allerdings deswegen, weil man keinen Keller gebaut hat, ganz wichtig, maximale Vorfertigung hatte. Und das ist auch eine sehr, sehr karge Ästhetik. Also die funktioniert für dieses Grundstück, glaube ich, sehr gut, aber das ist schon gewöhnungsbedürftig. Genauso das robuste Haus von Ettal in München. Das ist eine Architektur mit so leicht schräg gestellten Blechen unterhalb der Fensterbänder. Und die Wände sind auch aus Holz. Das wirkt also fast schon primitiv, möchte ich fast sagen. Das ist auch sehr gewöhnungsbedürftig und ist auch für eine ganz spezielle Klientel, nämlich für Leute, die zusammenwohnen wollen. Die sich zum Beispiel auch die große Küche teilen. Also 2 große Wohnungen für Familien, die trotzdem eine gemeinsame Küche benutzen, wo auch die verschiedenen Generationen zusammenwohnen sollen. Ist also was sehr Spezielles. Dann gibt es in München ebenfalls, interessant, 2 Berliner Münch-Projekte, 2 Münchner Projekte, 1 Kölner. Aus München ein ganz tolles Projekt von Hild und K. Die haben einen Übernachtungsschutz gebaut für Obdachlose. Und das ist aber überhaupt kein, das ist jetzt nicht so eine primitive Architektur, sondern es ist wirklich eine Architektur mit Würde. Und die eben den Leuten, die dort Schutz suchen, auch signalisiert, ihr seid Menschen, habt einen Anspruch darauf, dass wir euch schützen. Und was ganz Ähnliches von PPAG, Architekturfirmen haben ganz oft seltsame Namen, eine Schule in Berlin eben mit ganz toll angeordneten Klassenräumen zu so Clustern, mit einem ganz großen zentralen Halle. Und das ist wie eine Kleinstadt. Einfach ganz, ganz großartig.
Der DAM-Preis für Architektur 2026 geht also hauptsächlich jetzt an ein Projekt des Büros Peter Grundmann in Berlin-Moabit, das Zentrum für Kunst und Urbanistik. Eingeordnet hat uns das der Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Danke.
War eine Freude.
Zeitgenössische Mode trifft auf alte Meister. In der Berliner Gemäldegalerie eröffnet parallel zur diesjährigen Fashion Week eine interessante Ausstellung. Entwürfe von 5 Modedesignerinnen und Designern aus Berlin und Umgebung werden Gemälden aus dem 18. Jahrhundert gegenübergestellt. Simone Reber über Gallery Looks, Modeinszenierungen in der Gemäldegalerie.
Mit leicht geröteten Wangen lehnt sich der junge Mann über sein Blatt. Während seine Augen über die Zeichnung streifen, spitzt er mit dem Messer den Stift. Das Bild des französischen Malers Jean-Simeon Chardin stammt aus dem Jahr 1737. Der lange Zopf, die weiße Halsbinde. Die Mode der Zeit ist darin gut zu erkennen, sagt Katja Kleinert, die Kuratorin der sinnenfrohen Ausstellung Gallery Looks in der Berliner Gemäldegalerie.
Chardin ist ja ein Künstler, der sich auf die niederländische Malerei des 17. Jahrhunderts bezieht und eben viele auch so Genredarstellungen gemalt hat mit sehr einfachen Gegenständen, ruhigen Darstellungen, sehr konzentriert.
Als der nordirische Modedesigner Jonathan Anderson im vergangenen Jahr seine erste Herrenkollektion für Dior in Paris vorstellte, hatte er die Innenräume der Berliner Gemäldegalerie originalgetreu nachbauen lassen. Für Anderson ist sie das schönste Museum der Welt. Im Eingang hingen zwei Gemälde von Chardin. Die Models defilierten in Cape oder Frack über den Parkettboden. Zu sehen war die Wiederkehr des empfindsamen Jünglings, wie ihn Jean-Simeon Chardin dargestellt hat. Dior-Designer Jonathan Anderson spricht von der Aristo-Jugend.
Auf dem Gemälde ist eben diese hohe Halsbinde, die man bei Anderson auch viel sieht, gut deutlich. Diese ganz eng geschnittene, lange Jacke, die auch bei Anderson vorkommt. So sind einfach ganz typische Modeerscheinungen aus dem 18. Jahrhundert von ihm übernommen worden.
Kaleidoskopisch kombiniert die Ausstellung Materialien und Medien, die Werke von alten Meistern und jungen Designerinnen. Dabei rücken Mauerblümchen ins Scheinwerferlicht, das Bild eines unbekannten italienischen Malers zum Beispiel, um 1700 entstanden.
Das ein Halbfigurenporträt zeigt von einem Gelehrten in einer schwarzen Robe mit weißen, offenem, locker runterfallendem Kragen und weißen Manschetten, der ganz leger da steht. Das hat ein bisschen was Androgynes eigentlich fast, dieses Bild. Und das passt sehr gut zu den Entwürfen von Anne Bernecker, die auch zurückgreift auf Männerkleidung und das umwandelt in Frauenkleidung.
Der junge Mann oder die junge Frau hat sich das Haar zu einer hohen Stirn geschoren. Die zarten Hände mit den langen Fingern sind mit Ringen geschmückt. Frauenhände vielleicht. Es können auch Gelehrtenhände sein, sagt Katja Kleinert. Vor dem Bild steht auf einer Schneiderpuppe ein strenges Kostüm der Modedesignerin Anne Bernecker. Aus den Ärmeln schauen lässig die Manschetten der weißen Bluse hervor.
Es ist natürlich auch ein Ideal schon aus der Renaissance. Der Hofmann, der auch ganz stilsouverän ist, aber gleichzeitig ganz, ganz entspannt und lässig auftritt, als wenn das so mühelos, selbstverständlich alles so präsentiert werden kann, was in Wirklichkeit aber durchaus viel Überlegung, Design, Styling erfordert.
Natürlich darf der Faltenwurf bei dieser Begegnung von Mode und Malerei nicht fehlen. Die Designerin Karin Jessen hat ein Betonkleid entworfen, eine bodenlange Tunika, deren Falten spiralförmig einen imaginierten Körper umspielen. Die Skulptur korrespondiert jetzt mit den Falten in einem Gemälde von Jan-Jans de Eul aus dem 17. Jahrhundert. Der Maler zeigt Zinngefäße auf einem weißen Tischtuch, das in unzählige Falten verrutscht ist.
Aber es ist natürlich auch ein Kontrast, die Metallgegenstände, die eine glatte, glänzende Oberfläche haben und das Leinentuch, was natürlich eine matte Oberfläche hat, stofflich, haptisch, ganz anders. Das ist auch eine Herausforderung für einen Stilllebenmaler und wenn er das gut kann und zeigen kann, dass er diese zwei Komponenten gut darstellen kann, dann spricht das natürlich für seine malerischen Qualitäten auch.
Den spielerischen Dialog zwischen den Künsten ergänzen großformatige Modefotos von Ralf Mecke, die der Fotograf in der Gemäldegalerie aufgenommen hat. Auch hier tritt der verletzlich wirkende junge Mann aus dem Bild von Chardin wieder auf. Sein Anzug lässt jetzt eine Schulter frei. Ralf Mecke hat auch das Porträt eines holländischen Kaufmanns aus dem 17. Jahrhundert so vergrößert, dass man die haptische Qualität der Malerei erkennen kann. Den schwarzen Anzug und den weißen Spitzenkragen.
Es ist ein ganz fantastisches Gemälde, was auch ganz, ganz detailliert ausgeführt ist, wo ein sehr, sehr teurer Spitzenkragen übrigens auch zu sehen ist und wo über den Kragen und auch über seine schwarze Kleidung, die er noch trägt, natürlich ein Statussymbol wieder drin zu sehen ist.
Mit der Begegnung von Mode und Malerei weitet sich die Wahrnehmung. Die Gallery Looks rücken die Meisterwerke aus der Berliner Gemäldegalerie vergnüglich nah an die Gegenwart.
Und diese Ausstellung ist bis Ende Mai zu sehen. Um Kunst geht's auch in Florian Werners aktueller Kulturpresseschau.
Die Schweiz überrascht doch immer wieder. Mit dieser Aussage eröffnet Stefan Trinks in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung seine Besprechung einer Ausstellung in Genf. Die Überraschung resultiert daraus, dass dort jetzt eine gewaltige Auswahl von Kunst australischer Aborigines zu sehen sei, und zwar ausschließlich von Frauen. Und damit nicht genug. Trinks schreibt, die nächste Überraschung ist das teils sehr hohe Alter dieser Protagonistinnen. Patsy Lulpunda begann das Malen mit 100. Auch Sally Gabori begann erst mit 80 Jahren zu malen. Auf ihren für klassische Aborigines-Kunst ungewöhnlich stark farbigen Bildern setzt sie Kontinente aus Farbe neben und gegeneinander. Farbschollen werden ihr zu Erdschollen und verkörpern Erinnerungen an das lange verlorene Land ihrer Jugend. Wobei, was heißt hier Jugend? Trinks erklärt, für die 80-Jährige wie für die 100-Jährige gab es deshalb keinen zu späten Einstieg in das künstlerische Schaffen, da für die Aborigines, kein Klischee, die westliche Zeitmessung keine Bedeutung besitzt. Sie leben unverändert in einer Traumzeit, die das Gestern vor 30.000 Jahren mit dem Heute und Morgen verschmelzen lässt. Eine Albtraumzeit ist derweil in den Vereinigten Staaten von Amerika angebrochen. Auch dort hat ein älterer Herr bekanntlich noch einmal spät den beruflichen Neuanfang gewagt. In der Süddeutschen Zeitung analysiert Hilmar Klute den Niedergang der USA mit Hilfe des Philosophen Richard Rorty. Rorty wusste, dass der Geist Amerikas nicht nur in Universitäten destilliert wird, sondern auch auf den Maisfeldern von Iowa, den Rinderfarmen in Nebraska und in den Ford-Fabriken in Michigan zu Hause ist, schreibt Klute. Er erinnerte daran, dass man diese Menschen nicht allein lassen dürfe, wenn man als Demokrat Wahlen gewinnen will. Genau das sei aber leider geschehen. Und Rorty habe diese Entwicklung bereits vor 30 Jahren vorausgesehen. Klute schreibt, Richard Rorty hat den US-Linken bescheinigt, sich von den Interessen der nicht privilegierten Bürger ihres Landes abgewendet zu haben. Die Folge würde die Intronisierung eines starken Mannes sein, der ihnen verspricht, die überbezahlten Anwälte, Anlagenberater und Professoren aus dem Diskurs zu schleudern. Rorty wusste auch ziemlich genau, was dieser starke Mann, wir kennen heute seinen Namen, tun würde. Er würde militärische Abenteuer vom Zaun brechen, die eine kurzzeitige Wirtschaftsblüte nach sich ziehen. Es wäre eine Katastrophe für das Land und die Welt. Aus etwas anderer Perspektive nähert sich der Autor und hauptberuflich Fernsehkritiker der New York Times, James Poniewozik, diesem starken Mann. In seinem gerade auf Deutsch erschienenen Buch »Alle Scheinwerfer auf mich« beschreibt er Trumps Weg an die Spitze der US-Regierung als Geburt eines Präsidenten aus dem Kabelfernsehen. Nina Arpin schreibt über das Buch in der Taz. Poniewozik nähert sich der Figur Trump mit dem Besteck der französischen Postmoderne. Wie in einem Simulacrum von Baudrillard habe das Bild des superreichen Trump den realen Unternehmer ersetzt. Aus einer Scheidung und fast Pleite inszenierte er sein Promi-Comeback. Und ging daraus als TV-Anti-Held hervor, der 2017 erstmals Präsident wurde. Damit ähnele Donald Trump anderen Fernsehbösewichtern jener Epoche wie Tony Soprano oder Walter White aus der Serie Breaking Bad. Im Vorwort zur deutschen Übersetzung seines Buches beschreibt Poniewozik die zweite Amtszeit von Trump entsprechend als konsequente Fortsetzung der ersten Staffel. Allerdings sei nun die ganze Welt die Kulisse seiner Reality-Show. Und genau das, ergänzt Nina Arpin, lässt einem beim Lesen dieser Fernsehkritik das Popcorn im Halse stecken bleiben.
Florian Werner mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht ins Wochenende.